Hey Raff.
Hey Mickey.
Hast du heute schon über Filme gesprochen?
Ja. Und du?
Ja.
Dann lass weitermachen.
Okay.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Mickeys Pick oder wie auch immer diese Sendung hier heißt.
So heißt sie gar nicht. Lass uns über Filme reden, heißt der Schlons.
Ah, ja, da war was.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz ist es ein Mickey Pick heute. Behind the Mask von 2006.
Mhm.
Regie Scott Glosserman.
Ja.
Und...
Ist ja. Ein Slasher.
Ist ein Slasher. Slash Komödie.
Ja, genau.
Und ja, ich kannte den nicht. Ich habe den jetzt eben zum ersten Mal gesehen, weil du kanntest den ja. Und erzähl mal, was ist deine Story zu dem Film?
Also die Story ist Videothekenfund, beziehungsweise in einschlägigen Zeitschriften wurde der auch schon vorher... So Mitte der 2000er wurde da schon drüber gesprochen. Da lief er auf irgendeinem Filmfest und ist halt auch so ein bisschen ein Independent-Film, Low-Budget-mäßig aufgezogen. Und solche Filme glänzen auf so Festivals halt insbesondere, weil die Leute sich dessen ja bewusst sind, dass da weniger Geld drinsteckt als in mancher Hollywood-Produktion und die trotzdem funktionieren können. Und auf dem Festival sind ja dann auch genretypisch andere Zuschauer nochmal, ne? Ja, also da war der schon in Zeitschriften beworben. Dann kam der in die Videothek und da war ich natürlich direkt heiß drauf und habe mir den auch blind gekauft. Und ja, was soll ich sagen? Der hat mich sehr, sehr gut unterhalten und ich habe den, glaube ich, bis heute bestimmt schon 6-7 Mal gesehen.
Mhm.
In den Jahren.
Krass. Ja. Ja, aber das funktioniert ja auch gut. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man den öfter guckt. Einfach, weil das halt so ein Film ist, den man ja auch gut in Gesellschaft gucken kann. Ne? Der nimmt sich ja, oder was heißt, der nimmt sich nicht ernst, aber der Film ist ja durchaus mit einem Augenzwinkern gedreht.
Auf jeden Fall.
Und ist jetzt nicht bierernst oder so. Ne? Also man merkt, dass die Leute, die Macher, Slasher-Fans sind. Also es ist jetzt keine Parodie oder so.
Genau.
Aber es ist halt so mit so... So Tongue-in-Cheek-mäßig halt, ne?
Ja,
dass die so.
So ein Meta.
Auf, genau. Ebene, dass, ne? dass die das auf so die Meta-Ebene heben und das so ein bisschen so haben, ne, dass man, also zur Ausgangslage, ein kleines Kamerateam, was genauso aufgebaut ist wie das Kamerateam von Blair Witch Project.
Mhm.
Ne? Also quasi eine Frau vor der Kamera und so zwei Techniker-Dudes.
Genau.
Und es spielt in Maryland.
Und es ist auch diese Optik. Ja, das ist.
Ja, nicht das, ganz. Aber es ist auch so, zumindest stellenweise, das switcht ja ein paar Mal
ja,
so durch.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall so diese, aus so einer tragbaren Kamera einfach mit Wacklern und so.
Genau.
Und wir machen halt so Interviews und irgendwie so Behind-the-Scenes-mäßig. Verfolgen die jemanden, oder das heißt verfolgen, begleiten eher jemanden, das ist ja alles abgesprochen, und zwar Leslie Vernon, der...
sich vorstellt, als ich habe hier ein paar Morde in Planung und wenn euch das interessiert, könnt ihr mich dabei begleiten, wie ich das alles inszeniere.
Genau. Und dann schauen die dem im Prinzip über die Schulter, wie der so seine große Nacht da plant.
Ja,
wo ich da auch ein bisschen dran denken musste, war Mann beißt Hund. Das hat ja auch eine sehr parallel, ne, dass da halt wirklich
Fall,
so eine Mörder halt hinterhergelaufen wird und ne, was dann natürlich halt so direkt halt irgendwie ist so, ja ey, warum macht ihr das? Was denkt ihr eigentlich, was da passieren soll?
Aber das soll ja auch in dir als Zuschauer vorgehen, ne?
Ja, ja,
warum,
natürlich.
Warum unternehmt ihr nichts? Habt ihr den Verstand verloren, dass ihr da einfach so dabei seid?
Ja.
Aber es spielt ja, das ganze Ding spielt ja in einer Welt, wo... auch die anderen miteinander drüber sprechen, dass so Figuren wie Freddy Krueger, Jason Voorhees und Michael Myers echt sind und irgendwo in den anderen Bundesstaaten zugeschlagen haben. Und der will sich einfach auch einen Namen machen und nimmt sich die als Vorbild. Also in so einem Setting sind wir ja auch.
Genau. Und das nimmt dem Ganzen ja auch schon die Schärfe raus. Ne?
Ja, klar.
Wo halt Mann bei Sun wirklich super bitter ist und das halt wirklich, was du gesagt hast, man sich das so fragt, ja ey, was zur Hölle stimmt nicht mit euch, ist das hier halt so nicht auf so Scary-Movie-Niveau, wo man halt so auf diese Art und Weise das ein bisschen, aber hier ist es halt auch so in einer Atmosphäre, eben dadurch, dass das
wie
halt...
Wie Scream.
Ja, aber auch noch anders, aber ne, dadurch ist das ja in so einem Universum halt, wo du ja auch sagst, ne, wo dann halt wirklich Freddy Krueger und Jason Voorhees existieren,
ja,
ist das ja schon irgendwie auf so einem ganz anderen Fantasy-Level.
Na klar.
Ne, dass das halt nicht so auffühlend ist.
Ja, ja. Also das sind ganz, ganz viele Anleihen. Also in dem ganzen Film steckt sehr, sehr viel Detailliebe drin. Und da merkt man auf jeden Fall ganz klar, dass der Regisseur dahinter, der hat ganz bewusst viele Sachen genauso gesetzt und gemacht, wie sie gezeigt werden. Und da sind auch, da bin ich später mal irgendwann drauf gestoßen, da sind auch unheimlich viele Referenzen in dem ganzen Film versteckt, die gar nichts zur Handlung beitragen, aber so kleine, subtile Hintergrundartikel, die irgendwo rumstehen. Es gibt unheimliche Puppen, die irgendwo auf so einem Kamin sind, hängen. Es gibt einen von alleine schaukelnden Reifen von einem Landhaus. Es gibt den Hellraiser-Würfel, der irgendwo im Hintergrund einfach auf dem Tisch liegt und versteckt ist. Und viele Kleinigkeiten und unter anderem jetzt erst das Name-Dropping. Gibt es, während die noch darüber referieren, dass halt so Killer wie Freddy und die anderen alle echt sein sollen, werden ja auch so kleine Snippets eingeblendet von den jeweiligen Orten, wo das passiert ist. Mhm. Und das tatsächlich ist das Haus aus Nightmare on Elm Street wirklich, haben die das als Set kriegen können, haben das gebucht quasi für ihre Aufnahmen. Und konnten dann wirklich auch diese Hausnummer und genau das Originalhaus benutzen dafür. Und haben als Mann, der quasi im Garten gerade seinen Müll wegschmeißt und wieder ins Haus geht, als der merkt, dass da wer im Kamera steht, das ist Kane Hodder.
Ah, der war es. Ich habe mich schon gefragt, wer.
Also langer Aufbau, aber jetzt kommt der Name. So.
Ja.
Und das war nämlich der Mann, der einfach dann ins Haus geht und sagt so, ey, was macht ihr da?
Kane Hodder, für alle, die es nicht wissen, ist Jason Voorhees in den ersten vier?
Nein. Viel später.
Viel später?
Ja. Also der hat immer mal wieder gewechselt, der Darsteller von Jason Voorhees, der ist ja immer hinter der Maske. Und Kane Hodder hat den, glaube ich, ab dem fünften oder sechsten Teil erst gespielt.
Ah, okay, der kam spät erst.
Aber dann in Folge. Es war so mit mehr oder minder der erste in Folge, der mehrere Inkarnationen von Jason gespielt hat.
Ah, okay.
Und dann war der fünfte, sechste, siebte, achte, im neunten ist er noch und in Jason X, aber in Freddy vs. Jason wiederum nicht.
Weißt du, wer den am Anfang gemacht hat?
Ja, den Namen könnte ich bei einem Günther Jauch-Quiz auf jeden Fall jetzt rauspicken, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wenn ich den lesen würde, dann könnte ich dir sagen, das ist der Dwight irgendwas.
Ey, keine Ahnung, für mich war das immer Kane Hodder. Das war mein Go-To-Name da, aber...
Nee, war später.
Alles falsch. Ja, ey, ja krass, dass die das Nightmare on Elm Street Haus gekriegt haben. Bei der Gelegenheit haben die wahrscheinlich direkt auch Robert Englund mitgenommen, der da irgendwie rumgehangen
Tatsächlich
hat.
Gibt es, also um das jetzt noch kurz einzuwerfen, weil das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, in dem Film sind nämlich auch als Nebendarsteller zwei große Namen mit engagiert worden. Und zwar einmal Robert Englund himself, der also der damalige Darsteller von Freddy Krueger war. Und Zelda Rubinstein, die zum Beispiel den meisten wahrscheinlich bekannt ist als die kleine alte Dame bei Poltergeist, die quasi die Geisterwelt öffnen kann. Und ja, mit diesen zwei Namen hat der Film auch damals geworben, weil es war ja eine relativ kleine Nummer. Mhm. Beide der Darsteller hatten aber auf jeden Fall das Skript vorher mal bekommen. Die haben das einfach so hingeschickt zu denen, an verschiedene andere auch. Aber die beiden haben sich wohl zurückgemeldet und haben gesagt, jo, da habe ich Bock drauf. Nice. Und der Robert Englund soll nämlich angeblich auch dafür gesorgt haben, dass sie das Haus mieten können.
Ja, okay, das macht Sinn.
Das ist nämlich eine coole Connection auch.
auch cool, dass der auch sowas Bock hatte, weil der hat ja da jetzt weder viel Screentime, noch ist das irgendwie eben so eine krasse Produktion gewesen halt, ne? Aber
die Figur, die er spielt, fand er unheimlich cool, weil das ist ja angelehnt an Dr. Loomis oder immer den Antagonisten des Killers quasi.
Ne? Hat ja da sogar die gleichen Klamotten halt. Und genau, das ist auch wieder eines von diesen kleinen Gimmicks, die der Film halt so, also diese kleinen Details, die so mit Liebe ausgesucht sind und wirklich halt so zusammengeschustert aus der weiten Welt des Horrorfilms. Das sind ja auch so kleinere Sachen, so wie, also man kommt dann da halt irgendwann, nimmt er die Crew auch zu in so sein privates Umfeld auf quasi.
Ja.
Und
müssen wir vielleicht die Story noch ein bisschen kurz erzählen. Also wir haben ja eben gesagt, der lernt die Kameraleute kennen und lädt die ein, sein Werk zu beschauen, so quasi.
Sein Plan,
sein zukünftiges Werk. Und dann gibt es wirklich irgendwie eine halbe Stunde, geht er dann mit in ihrem Bus, ist er unterwegs und zeigt denen alles, was er vorbereitet hat, was man berücksichtigen muss, wen er sich ausgesucht hat. Und also zum Terrorisieren, will die aber noch so ein bisschen im Dunkeln tappen lassen. Und dann stellt er denen noch Bekannte von sich vor, wo er sagt, hier, das ist ein alter Freund von mir, der ist schon seit Jahren im Geschäft. Und damit weiß der Zuschauer und eigentlich auch die Crew, das ist ein alter Serienkiller, den nie geschnappt wurde. Und der sitzt jetzt da irgendwo auf dem Landhaus und lebt seinen,
seine Rente, Lebensabend. Seinen Ruhestand.
Ja.
Fragezeichen.
Ja, das ist ja, das ist auf jeden Fall eine coole, genau, und das, ich wollte eben nicht unterbrechen, aber das ist halt genau dieses Setting. Es geht jetzt die ganze Zeit darum, dass der die mitnimmt an die Hand und sagt, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das wird passieren. Und dann diverse Sachen, die da noch mit Details, aber in diesem Setting bewegen wir uns jetzt die ganze Zeit. Und da ist natürlich dein Punkt,
der Freund, der dieser ehemalige Serienmörder, das ist ja so eine Referenz auf den Dude von Black Christmas oder als deutscher Titel Jesse, die Treppe zum Tod. Ne? Ja, das soll wird so ganz, ganz versteckt angedeutet, dass der das sein soll, wo man dann halt auch wieder bei so einem Horrorklassiker halt ist. Wobei da auf jeden Fall das Original gucken. Ich fand das Remake dann irgendwann von, oh Gott, Nullerjahre, glaube ich, irgendwann. Das war nicht so cool.
Nee. Das war so, kann man sich auch angucken, aber erst aus einem anderen Aspekt, wenn man viel Splatter sehen will. Aber der war ziemlich stumpf. Aber das Original Black Christmas ist auf jeden Fall ein Top-Titel.
Ja, der ist mega. Das Original ist auf jeden Fall super.
Super, super.
Und kein Wunder, dass der halt auch ein Remake bekommen hat. Ich glaube, der hat sogar zwei Remakes mittlerweile bekommen.
Richtig.
Und die wurden aber immer schlechter.
Den dritten habe ich nicht zu Ende geschafft. Und das sagt schon viel.
Das sagt schon viel, ja. Aber egal, um den geht's gar nicht. Und genau, das baut sich dann halt alles so auf, ne? Die lernen sich halt kennen und die hängen halt irgendwie ab und es wird halt immer mehr auch so ein freundschaftliches, kumpeliges halt Verhältnis. Und
die nehmen den auch nicht für voll. Ne? Also,
ja, am Anfang, genau. Der wird so ein bisschen belächelt und der ist ja auch.
Ja, was erzählt er uns? Was will er uns denn hier zeigen? So, ja, wir gucken mal mit. Macht ja Spaß irgendwie, ne?
Ja, der ist ja auch irgendwie so ein bisschen aufgedreht und nicht so. Der ist ja auch nicht bierernst. Der albert ja auch irgendwie viel rum und wirkt so ein bisschen ADHS-mäßig. Aber dann irgendwann, wenn der den alles erklärt. Ah, und vielleicht noch wichtig. Ich fand das super nice, wie der den so erzählt, ja, welche Gruppe man wie ausguckt, also worauf man alles achten muss, damit man da halt irgendwie dann so einen guten, filmhaften Metzelabend halt hat, so, dass man da halt irgendwie, also natürlich muss es dann halt ein Mädel sein, weil es muss dann halt, wie es hier im Film heißt, Survivor Girl sein, wobei man das eher als Final Girl kennt, und was da halt so irgendwie für Leute sein müssen, dann so ein paar leichte Kills, dann aber irgendwie, ne, dass man sich dann da so hocharbeitet, dass man die
erstmal. Sind halt alle Klischeefiguren immer vorhanden, ne?
Genau.
Die Jocks, die Kiffer, die Party People.
Und aber auch so, dass es so anfängt, ne, eben da sind wir wieder bei Zelda Rubinstein, die da halt so eine Bibliothekarin spielt. Erstmal so Leute, die so lose kennt, damit die so langsam Angst bekommt, damit was so sich langsam so steigert. Und geiler Satz war auf jeden Fall auch noch dann so fürs spätere. Wenn du dein Opfer verfolgst, dann muss es so aussehen, als ob du schleichen würdest. Aber in Wirklichkeit musst du rennen.
Ja, genau. Ja, und ja, der hat auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie so eine gute Laune, die der versprüht auch, obwohl er denen eigentlich was sehr trocken vermittelt, was der gerade perfides geplant hat. Und dann zwischendurch joked er mit denen rum und sagt, greift einmal zum Beispiel hinter sich und guckt in so ein Regal und sagt dann, oh, das Paradies verloren? Nö, ich hab's gefunden, hier so das Buch.
Ja, und hol das Paradise Lost von Milton raus. Ja, genau, solche Nummern sind da halt immer da. Und man muss dazu auch sagen, der erklärt das ja auch irgendwie, warum der so gute Laune hat. Und ist halt einfach sein Ding. Ne? Der erzählt das ja so, ja, dafür bin ich auf der Welt, das macht mich glücklich irgendwie und das mache ich dann halt. Und ja, die lassen den da, also die geben dem ja nicht viele Widerworte oder sowas, ne?
Nö, die lassen den machen.
Die merken, glaube ich, einmal so, dass der, okay, dass der das so ein bisschen ernster meint, als die einmal so eine von den Regeln brechen, die der denen gegeben hat. Und dann aber eigentlich erst so richtig, als es dann so wirklich an die Tat geht.
Ja. Ne?
Dann switchen die dann aber auch rum und sagen, ja, okay, gut, wir müssen irgendwie was machen halt. Ich fand halt auch cool, dass der Film auch so zwischendurch manchmal so in der Machart wechselt. Ne, du hast das ja eigentlich die ganze Zeit am Anfang so aus dieser
Ego-Perspektive.
Mhm. Und dann aber, wenn es so an diese ersten ja, Morde oder Mordversuche geht halt, dann switcht das halt in so eine richtige Filmoptik.
Genau. Und das ist ja auch, dann plötzlich ist ja auch das mit Ton unterlegt, dann ist ja auch bedrohlicher Score da. Und das hast du nämlich während dieser Kameraaufnahmen nämlich die ganze Zeit gar nicht. Da ist alles immer blank, der Ton. Und sobald diese Filmszenerie dann einsetzt, wird das auch alles ganz anders untermalt. Und ab einem gewissen Punkt in der Geschichte wechselt das ja dann komplett in der Optik, weil dann die Kameraoptik gar nicht mehr vorkommt.
Genau, das ist dann ja so quasi fürs
Finale.
Grande Finale, ja. Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall die Nummer. Vor allem, weil ich finde, der Film hat halt sowas, man sieht halt, dass der kein großes Budget hat, auch jetzt abgesehen von Robert Englund und Zelda Bernstein, sind die Namen der Schauspieler jetzt auch nicht so nicht bekannt. Ne? Das sind ja eher kleinere Leute,
ja.
Obwohl hier die Journalistin scheinbar auch eine Rolle in Kevin allein zu Hause hatte, wie ich eben gesehen habe, aber auch dann eben eine kleine, die wird eine von diesen 10.000 McAllister-Kindern gewesen sein.
Vielleicht.
Mutmaßlich. Machen die alle einen super Job. Mhm. Also man nimmt denen die Rollen ab. Und irgendwie fand ich das auch sehr charmant dieses Mal, dass man eben so frische Gesichter sieht.
Mhm.
Und eben auch die beiden großen Namen sind ja auch wirklich nur kurz da. Ne?
Ja.
Also ich glaube, Robert Englund hier als ich habe einen Ahab.
Ja, genau. Ja, aber ich finde,
hat ja vielleicht so, weiß nicht, 5 Minuten Screentime.
Ich glaube, die zusammen. Sind sich beide sind sich dessen bewusst, dass sie dann als Zugpferd dienen, aber das ist auch vollkommen okay für die und keiner von denen versucht, sich auch irgendwie besonders in Szene zu setzen oder hochzuspielen. Ne?
Ja.
Also das finde ich gut. Ja, und ich kann nur sagen, da sind so viele Regeln, also der Slasher-Film hat nun mal Regeln.
Mhm.
So, da sind so viele Regeln, die benannt werden und so eine Dekonstruktion des ganzen, der ganzen Blaupause, das ist total cool. Das ist, macht super Spaß und das macht mir auch wirklich fast so viel Spaß wie bei Scream, wo das ja so ähnlich angegangen wird, ne? Dass man so während der Film gleichzeitig was über sich preisgibt, das trotzdem passiert. Ne?
Ja.
Und ja, also ich finde es schade, dass es wohl nie dazu gekommen ist, dass ein Sequel gemacht wurde. Das ist öfter im Gespräch gewesen. Allerdings mit dem Lauf der Jahre, also erst gab es keinen, die hatten immer schon ein Skript fertig und wollten die Story dann auch weiterführen. Im Laufe der Jahre erst haben die kein Studio gefunden, dann haben die versucht, das selber zu finanzieren über Crowdfunding mit gleichzeitig. Da haben sie aber noch nicht mal die Hälfte für zusammengekriegt.
Mhm.
Und der Regisseur und der Nathan Basil, so heißt der Darsteller von Leslie Vernon, die haben auf jeden Fall das versucht, dann auch zu promoten und zu pushen, haben überall immer wieder Klinken geputzt, aber nie irgendwie was bekommen. Und irgendwann hat der Regisseur dann mal offiziell verkündet, dass er wohl jetzt der Meinung sei, dass nach 15 Jahren auch nicht mehr das Sequel passieren wird. Und ein Jahr später habe ich ein Interview gesehen von Nathan Basil, der inzwischen eigentlich irgendwie, ich glaube, Production Assistant ist und gar nicht mehr so viele Rollen irgendwie spielt, dass der irgendwo interviewt wurde und da wurde er nochmal drauf angesprochen und er sagte, er ist immer noch sehr wohlgesonnen dieser Rolle entgegen und er wüsste nicht, ob er jetzt zu viel verrät. Das war 22 oder 23 muss das gewesen sein, dieser Internetausschnitt. Er wüsste nicht, ob er jetzt zu viel verrät, aber die Produktion für Before the Mask, soll der nämlich dann heißen, ist wohl schon im Gange und er ist beteiligt.
Okay.
Aber seit dieser Ankündigung in irgendeinem, das war wohl irgendein Interview von einer Podcast-Seite, die den irgendwie als Gast geladen hat, und dann haben die den am Schluss diese Frage gestellt. Es ging eigentlich um was völlig anderes. Und da ist das wohl gedroppt worden und seitdem ist aber nichts mehr gekommen. Also ja. Ich weiß nicht, ob das noch passieren wird.
Ja, auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite ist auch so ein Zitat von dem Regisseur,
ja,
der sich so auch so ein bisschen unsicher geäußert hat. Ich weiß allerdings jetzt nicht, von wann das datiert, ja, ist, weil der meinte, dass die zweite Story eigentlich so sehr auf diesen Torture-Porn-Horror-Genre-Zug drauf gewesen wäre vom Inhalt.
Ja.
Und dass das jetzt halt nach der langen Pause halt schon eher fast so ein Period-Piece wäre, weil der da eigentlich nichts irgendwie dran ändern wollte.
Hm.
Aber ich weiß jetzt nicht genau, wann der das gesagt hat. Aber es wäre interessant, mich würde interessieren, was die da jetzt raus machen, ob die da wirklich was ganz Neues gemacht haben, auf welche Horrorschiene die da jetzt halt gehen. Weil, genau, du hast ja Scream erwähnt, das ist ja auf jeden Fall, ist ja so ein bisschen so die...
Große Vorbild.
Das Referenzwerk halt für eben so diesen Meta-Ebenen-Horror-Humor, ja, und diese Dekonstruktion von diesem Slasher-Ding. Und das gleichzeitig halt zu machen, ist, ja, wäre cool. Halt mal wieder so ein, so ein bisschen so ein, ja, was für ein Wort suche ich? So ein augenzwinkernden Meta-Horror zu sehen, der halt funktioniert. Weil also, wo wir bei Scream sind, Scream 7 läuft ja aktuell im Kino und da funktioniert das halt nicht. So, das ist, der Film ist halt natürlich gut gemacht, es ist natürlich auch irgendwie cool, dass Neve Campbell dabei ist und...
Ja, sag mal nicht zu viel, vielleicht reden wir da noch drüber.
Ja, vielleicht reden wir noch mal drüber. Ja, aber es wäre halt cool, so in dem Stil halt wieder was zu haben, was halt funktioniert.
Ja, zu dem Sequel habe ich noch zwei, drei Sachen. Also es gab wohl mal irgendwie 2016, 17 soll wohl auch ein Comic rausgekommen sein, wo die dann das vorhandene Skript dann in ein Comic-Novell weitergeführt haben. Und wie da die Story ist, weiß ich nicht genau. Ich habe nur die Cover gesehen. Aber da hätten die das wohl weitergeführt, waren aber auch mit dem Ergebnis irgendwie nicht zufrieden, wie es nachher aussah. Und dann habe ich noch zwei Geschichten gehört. Einmal sollte es dann darum gehen, dass die Taylor später in irgendeiner einer Position ist, wo die jugendliche Gescheiterte irgendwie in so einem Heim oder so betreut und die Leiterin von irgendwas ist. Und dass dann plötzlich er wieder auftaucht. So, das soll einmal das Setting gewesen sein, habe ich gehört. Und dann habe ich aber auch noch mal ein ganz anderes Setting gehört, wie so ähnlich wie bei Scream Step, also so ein Film in Film, dass dann quasi die Geschehnisse von Behind the Mask verfilmt werden und dass dann quasi während der Dreharbeiten oder während das released wird, irgendwie kurz davor, dass dann plötzlich auch der Leslie dann da wieder auftaucht. Und sie war halt auch so eine beratende Person am Set. Und er taucht dann wieder auf, um sie zu jagen. Also das wäre auch eine Idee gewesen. Aber weiß ich alles nicht. Und wie gesagt, leider, das Letzte, was man gehört hat, ist ein, ja, wir sind dran. Also ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht und auch die Summe, die jetzt, wenn man jetzt von heutigen Tagen mal auf so Crowdfunding-Sachen guckt, dann sieht man ja manchmal immense Summen, die irgendwie aufgerufen werden, dass die Leute da zusammenschmeißen müssen, um irgendwas zu stemmen. Also nichts gegen das Konzept, sondern gegen die Summe, die manchmal so veranschlagt ist, wo dann klar ist, ja dann, also wenn die Summe nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ne? Aber bei dem Film wurden zum Beispiel nur 450.000 aufgerufen, also eine 500.000, und die haben gerade mal 186 oder so zusammengekriegt. Und das war natürlich ganz bitter, weil wenn das nicht funktioniert, müssen die das ja auch alles wieder zurückzahlen. Und die hatten auch schon Bock, damit anzufangen zu drehen. Ne? Die Kohle wieder weg. Und ja, sowas hat, also das hat dem wohl immer wieder reingewirkt. Und der hat aber wohl später, Mitte 2010er, hat der Regisseur wohl doch in Hollywood irgendwie Fuß gefasst und hat da irgendwelche, ich glaube, eine TV-Serie oder so, ein paar Folgen gemacht.
Ja.
Und da hat er dann halt auch nochmal irgendwo versucht anzufragen, ob da nicht doch Interesse bestünde, aber es ist nicht passiert.
Ja, ein bisschen schade, weil der Film ja auch durchaus so ein kleines Kult-Following hat und auch nicht unerfolgreich, also
ja,
nicht unerfolgreich, aber ne, so in seinen Grenzen, die er halt hat, ne, von einfach so marketingmäßig, war der ja durchaus erfolgreich und ist nicht so unbekannt, aber ja, ey, man darf halt auch einfach nicht vergessen, ne, es ist einfach eine Riesenflut, eine Riesenmasse halt an Filmen, und da halt irgendwie reinzukommen, ist halt schwierig, und ne, man sieht es ja auch, wenn man so sagt, ja, 405.000 hast du gesagt, oder 450?
450.
450. Ja. Das ist ja für einen Film wirklich nicht viel. Nee. Aber das ist natürlich ein Haufen Kohle so, ne?
Ja, na klar. Aber das meine ich ja, ist für einen Film nicht viel. Ja. Wenn du jetzt heute Hollywood-Produktionen hörst oder liest, das sind ja hunderte Millionen,
die da reingesteckt werden. Ja, also so die großen
werden,
so
zumindest. Das,
ne?
Also so wirklich, aber das ist ja ihm irre, wie viel Unterschied das ist.
Ja, wobei das dann natürlich halt schon wirklich krasser Scheiß ist, ne? Ich meine, also ich habe jetzt letztens gelesen, Weapons hatte, glaube ich, ein Budget von knapp 10 Millionen.
Mhm.
Ne, und das ist ja auch so ein Film, der halt im Kino läuft und durchaus hochwertig aussieht halt.
Ja.
Und also ne, sind jetzt auch nicht alles 100 Millionen Sachen. Ich glaube, 100 Mille hat, oh gut, das müsste man jetzt inflationsbereinigt irgendwie berechnen, aber ich glaube, 100 Mille, habe ich letztens noch gelesen, hat Terminator 2, hat glaube ich knapp 100 Mille gekostet.
Ja,
und, aber... Ne, und überleg mal, also, was du dafür gekriegt hast, da, aber Anfang der 90er.
Ja.
Das wäre jetzt wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, was sind noch so hoch...
Also hier so Marvel-Sachen, die sind auf jeden Fall...
Marvel-Sachen?
Die sind weit über hunderte Millionen.
Aber sind dann aktuell alles eher so die Franchise-Sachen, oder?
Ja,
so die Star-Wars-Sachen, würde ich sagen,
ich die sind
bestimmt auch fett budgetiert.
Ja, also nur die ganz großen Namen, aber die sind dann auch direkt in mehrere hundert Millionen Bereich.
Ja.
Also teilweise sogar, ich habe es letztens irgendwo gelesen, ich glaube, hier so die neue Staffel One Piece, die jetzt bei Netflix rausgekommen ist, die Live-Action-Adaption, die hat wohl auch 150 Millionen oder so gekostet.
Also die ganze Staffel jetzt?
Ja.
Welche ist denn das? Ist die zweite, dritte?
Ja, zweite.
Zweite. Ja, das ist auch eine Sache, ey. Ich weiß noch, ich habe den One Piece Manga habe ich damals, boah, Anfang der Nullerjahre habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin bis Band 8 gekommen oder so. Fand ich super cool. Und dann habe ich dann irgendwann jetzt vor ein paar Jahren erst gecheckt, dass das immer noch so eine große Nummer ist.
Mhm.
Wenn mein Patenkind feiert das halt komplett ab und dann war so, ja, okay, krass, ey, Moment mal, das habe ich doch irgendwie so in seinem Alter halt irgendwann mal halt so gehört und jetzt ist der da.
Einer der großen Titel.
Ja, es ist der größte. Also ich glaube, das ist die am längsten gehende Manga-Serie aktuell oder erfolgreichste oder irgendwie sowas.
Ja, also mit Dragon Ball, ne?
Ja, aber Dragon Ball war halt irgendwann abgeschlossen, ne?
Ja, und die haben ja das aber dann wieder mit Super ja weitergeführt und dann ist das ja immer weitergeführt worden noch.
Irgendwas
ich glaube, in Summe, genau, so. Irgendwie so, kann natürlich sein, aber also es gibt ja die großen Titel, die einfach, das ist ja eben One Piece, Naruto und Dragon Ball.
Aber Naruto ist auch abgeschlossen, oder?
Nee, also nach Naruto gab es eine Serie, die hieß Naruto Shippuden. Und dann gab es noch eine Nachfolgeserie mit der nächsten Generation, also dem Sohn. Natürlich, das Boruto.
Ach, okay. Alter, wild, da bin ich auch gar nicht so drin. Ich habe da bei den ganzen Sachen, mir geht da irgendwie, also früher ging mir da irgendwie immer so die Puste aus irgendwann. Mhm. Von Naruto habe ich, glaube ich, auch ein paar Bände mir angeguckt und ein paar Folgen, aber irgendwie, ich schaffe das dann nie zu Ende irgendwie. Das sind ja auch solche Commitments bei diesen Serien. Ich meine, bei One Piece, allein beim Anime reden wir da doch von, sind die da schon im vierstelligen Folgenbereich? Das ist vielleicht nicht so ganz
klar. Nee,
aber
nee.
Mehrere hundert, aber so, weiß ich, 800 Folgen oder so?
Ja, also,
ich guck's nach.
Also Naruto hat, glaube ich, die meisten tatsächlich. Naruto hat, glaube ich, über 1000 Folgen mit allen Serien zusammen. Aber wir sind eigentlich auch bei einem ganz anderen Thema dran.
Ja, aber das interessiert mich jetzt. Warte, ich will da das jetzt wissen.
Ja, also wenn ihr Slasher-Filme mögt, dann ja. Und der euch noch nicht über den Weg gelaufen sein sollte, weil der Titel ist ja alleine schon ein kleiner Zwinker mit den Augen, Behind the Mask, ist auf jeden Fall von meiner Seite aus wärmstens zu empfehlen. Und man darf jetzt eben kein hochbudgetiertes Hochglanzprodukt erwarten, aber man kriegt einen sauber orchestrierten Film.
Definitiv, der ist absolut rund und da gibt's nichts zu meckern halt. Wer natürlich mit dem Slasher-Genre nichts anfangen kann, per se, wird auch damit halt nicht glücklich.
Ja.
Aber so, ich liefere jetzt mal hier die Zahlen nach. Ich pass mal auf, hier. Naruto, Originalserie, 720 Folgen plus 500 Shippuden.
Ja, sag ich ja.
Und dazu kommen noch 4 neue Special-Episoden, die aber erst Ende 26 erscheinen sollen.
Ja, und Boruto.
Und Boruto zählt hier aber als separater Nachfolger und wird nicht dazu gezählt.
Okay.
Aber ich finde, darüber kann man streiten tatsächlich.
Ja, ist ja trotzdem schon 1200, ne? Also.
Und One Piece
ja.
ist nämlich schon im Vierer-Bereich. Es gibt nämlich 1155 Folgen.
Ja, sind aber dann immer noch weniger als Naruto und Shippuden.
Ja, aber vierstellig. Du meintest, es ist auf jeden Fall nicht vierstellig.
Ah, okay.
So, das, also, ne, davon gibt's halt auf jeden Fall viele. Und Dragon Ball
kommt nicht ganz ran.
Hat insgesamt 575. Also weit dahinter.
Nee, das müssten mehr sein.
Also hier steht, der zählt das halt so: Dragon Ball Original 153, Dragon Ball Z 291 und Dragon Ball Super 131. Und dazu noch GT 64 und Kai mit 167. Und Daima ist bei 20.
Ja, das sind aber doch mehr als 500.
Ja, das stimmt. Ich habe gehofft, das fällt dir nicht auf.
Naja.
Naja, wie auch immer. Sidequest.
Genau.
Aber das hat mich jetzt interessiert. Wie sind wir eigentlich darauf jetzt gekommen?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Endlose Wege führen da immer.
Ja. Also, es ist spät.
Man kann sich verzetteln.
Ja,
aber
ja.
Ich habe ja eben trotzdem die Überleitung gemacht. Also wer Interesse an sowas hat, es sei auf jeden Fall von mir empfohlen. Dir als Erstsichtung hat es jetzt auch gefallen.
Ja, so wie ich das verstehe. Da gibt es nichts zu meckern. Das ist jetzt, also war jetzt für mich keine Übergranate, aber das muss ja auch nicht jeder Film sein halt. Aber das ist wirklich eine charmante Nummer, die man gut gucken kann. Wo man halt auch eben nicht runtergezogen wird und das Ganze halt eben luftig, locker, leicht und leicht komödiantisch aufgearbeitet bekommt. Und plus, man muss natürlich ja auch Props geben und bedenken, mit welchen Mitteln der entstanden ist.
Ja.
Das ist halt wirklich, muss in die Bewertung unbedingt einfließen, weil ich hatte so ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, oh fuck, jetzt will ich das sehen. Also was passiert?
Ja.
Oder jetzt will ich da die Explosion oder was auch immer, die natürlich nicht kommt. Also der Film versucht das ja schon geschickt irgendwie mit Schnitten und irgendwie
ja,
so einzubauen, dass das halt nicht auffällt. An einigen Stellen fällt es halt doch auf. Und mir fehlt dann immer so ein bisschen der Payoff bei sowas.
Mhm.
Aber das ist halt natürlich, ja, ne, mach's besser mit den Mitteln so.
Ja.
Geht halt teilweise nicht. Da musst du halt irgendwelche Abstriche machen. Und der Film, der macht das halt schon gut. Ne? Also man merkt halt auf jeden Fall, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die kennen die Materie, die wissen, was die da machen und was das soll. Kann man nicht meckern? Im Gegenteil, also so, man sollte dem Film eine Chance geben und vielleicht auch so ein bisschen Werbung für den machen. Wer weiß, vielleicht klappt es dann ja doch noch irgendwann mit dem Sequel.
Ja, also ich wollte auf jeden Fall noch kurz den Song erwähnen, der dann im Abspann läuft. Ist nämlich Psycho Killer von den Talking Heads. Und ich finde, so eine kleine Musikempfehlung kann man ja auch noch aussprechen.
Ja, Talking Heads sind ja eh so eine sehr, also der Name wird ja manchmal ehrfürchtigst genannt.
Ja.
Zu Recht.
Naja, dann war's das.
Aber ich würde sagen, wir haben eigentlich alles Relevante gesagt.
Oder zu viel.
Oder auch ein bisschen zu viel, wie immer. Ja.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Folge.
Ciao.